Vielen Dank. Das bleibt mir nichts anderes zu sagen, als für diese warmen Worte im Vorspann. Heute der dritte Teil. Der dritte Teil eines Experimentes, wie wir es am Anfang mal gesagt haben, eines Experimentes aus einer Inspiration heraus. Der dritte Teil einer Predigt, die wir gemeinsam halten. Der dritte Teil einer Predigt über das Thema Gottesfurcht und heute das Thema das A und O. Das A und O, sozusagen Anfang und Ende, das Letzte. Zumindest vorerst das letzte Mal in dieser Form. Ihr Lieben, ich habe neulich auf Instagram, ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist so eine Internetplattform, wo man sich so begegnen kann. Also wenn man sich nicht persönlich begegnen will, kann man sich da begegnen. Auf Instagram ein Video von einer jungen Frau gesehen, das ich total ansprechend fand und spannend. Und wenn ich das Video gefunden hätte, hätte ich es euch heute gezeigt. Aber da sind so viele Leute unterwegs und so viele hunderttausend Videos, die was sagen können oder manchmal eben halt auch nichts sagen, dass ich das einfach nicht wiedergefunden habe. Deshalb versuche ich euch das nur kurz mitzuteilen, was sie gesagt hat. Also da gab es einen Ausspruch und der hat mich angetriggert. Und zwar hat diese Frau etwas über ihren Lebensabschnittsgefährten gesagt. Und sie hat gesagt, das Wichtigste oder das Einzige, was ich wirklich erwarte, ist, dass er mich vollkommen und ohne Vorbehalte liebt. Das Wichtigste ist, dass er mich vollkommen und ohne Vorbehalte liebt, sagte die Frau über ihren Partner. Also sie hat nicht gesagt, ob es ein Partner ist oder ich weiß es nicht. Also, ne, so. Aber die Aussage war da. Und diese Aussage, die hat in mir tatsächlich was angetriggert. Die hat in mir was in Bewegung gesetzt. Weil ich dachte, ja, sie hat ja recht. Aber auf einer ganz anderen Ebene. Mein Blick war tatsächlich der, dass ich gesagt habe, was anderes möchte Gott von mir nicht. Nichts, als dass ich ihn vollkommen und ohne Vorbehalte liebe. Dieser große Gott, der möchte eine Beziehung mit mir, mit euch, mit jeder Einzelnen von uns. Und wenn ich mir mit diesem Hintergrund, mit dieser Aussage die ganze biblische Geschichte, die Heilsgeschichte anschaue, dann entdecke ich an vielen Stellen genau das. Diese Frage nach dem, liebst du mich denn eigentlich? Oder die Aussage, ich wünsche mir, dass du mich liebst. Das geht ganz am Anfang los in der Schöpfungsgeschichte im Genesis 1, wo Gott sagt, ich möchte mir ein Gegenüber schaffen. Ein Gegenüber auf Augenhöhe. Ein Gegenüber, das ich lieben kann und das mich liebt. Und wenn wir uns die Heilsgeschichte Israels anschauen, dieser ganze Durchlauf, immer wieder kommt dieser große Gott zu seinem Volk und versucht sie dazu zu motivieren, dass sie ihn lieben. Er schickt Boten und sagt, es ist einfach dran, lieb mich doch. Vielleicht denkt er, achso, das endet natürlich nicht bei der Heilsgeschichte Israels. Es geht weiter über das Kreuz von Golgatha und ich glaube, es wird noch viel weiter gehen, bis wir irgendwann mal angekommen sind. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere von euch die Frage und sagt, warum? Dieser große Gott, der braucht es doch gar nicht. Er braucht meine Liebe nicht. Und ich sage euch, stimmt. Der braucht sie nicht. Gott braucht unsere Liebe nicht. Aber er wünscht sie sich. Und er sehnt sich danach. Er sehnt sich danach, dass wir ihn lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich als Jugendlicher war schon ein, zweimal unglücklich verliebt. Das heißt, ich habe mich in jemanden verliebt und mein Gegenüber hat diese Liebe nicht erwidert. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Und ich glaube, das ist ein klitzekleiner Abklatsch dessen, wie Gott sich fühlt, wenn seine Menschen, seine Schöpfung, sein geliebtes Gegenüber ihn ablehnt. Für mich war das früher so, ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz wird rausgerissen. Es war dieses Gefühl von totaler Zerrissenheit, Zerstörtheit. Es war schrecklich. Empfindet Gott? Gott hat uns zuerst geliebt. Und dieser Gedankengang ist mir ganz wichtig. Er hat uns zuerst geliebt und wünscht sich, dass wir unsere Liebe ihm gegenüber auch äußern und zeigen, dass wir ihn lieben. Im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, da steht es deutlich drin. Er hat uns zuerst geliebt, denn Gott selbst ist die Liebe. Er hat uns geliebt. Gottes Wunsch uns gegenüber ist es, dass wir vorbehaltlos und vollkommen lieben. Könnt ihr euch an den ersten Teil der Predigtreihe erinnern? In dem ersten Teil der Predigtreihe habe ich etwas gesagt zum Thema der Heiligung, zur Frage der Heiligung. Hebräerbrief sagt, wir sind geheiligt und wir sollen nach unserer eigenen Heiligung streben. Wir sollen uns immer mehr selbst heiligen. Wir sind geheiligt und wir sollen uns immer mehr nach dieser Heiligung streben. Und wenn wir diese beiden Bilder, dieser Liebe und dieser Heiligung, jetzt mal aufeinander legen, ergibt das ein neues Bild. Wir sind geheiligt durch Gott. Wir sind geliebt durch ihn. Und wir sollen nach Heiligung streben. Wir sollen Gott mehr lieben. Er sehnt sich danach. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig rüberbringen kann, was da in mir los ist, wenn ich dieses Bild sehe, weil es am Ende darum geht, eine vollkommene Heiligung zu erfahren. Und wenn ich dieses Bild jetzt konsequent zu Ende denke, dann geht es darum, die vollkommene Liebe zu erfahren, die selbst die vollkommene Liebe zu sein. Das fand ich, als ich mich mit diesem Thema nur ein Stück beschäftigt habe, das hat mich so mitgenommen, das hat mich so bewegt, dass ich dachte, was ist eigentlich, wenn diese Gottesfurcht, von der wir hier sprechen, so wie Valentin das übrigens auch schon mal in der Predigt gesagt hat, die Liebe ist. Was ist, wenn Gottesfurcht, zu der wir herausgefordert werden, das ist, dass wir herausgefordert werden, Gott zu lieben? Ich finde diesen Gedanken unheimlich spannend, weil er für mich ein ganzes Stück weit ein versöhnliches Auflösen dieser gesamten Frage ist oder ein ganz Teil dieser Frage. Für mich ist es so, dass ich sage, Gottesfurcht ist Liebe, mit der wir Gott lieben. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch einen Bibeltext vorlesen. Nochmal der Gedanke, Gottesfurcht ist die Liebe. Mit diesem Gedanken möchte ich euch einen Bibeltext vorlesen. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, hätte die Gottesfurcht nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte diese Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir zu nichts nützer. Die Liebe ist langmütig. Sie ist freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nie mehr auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild. Aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe, in der Gottesfurcht, größte unter ihnen.
Also ich muss jetzt hier an dieser Stelle sagen, eigentlich war das jetzt alles ganz anders geplant. Ich habe aber gerade zu Olli gesagt, es wäre jetzt nicht sinnvoll, wenn wir mit meinem Teil fortfahren, den ich vorbereitet habe. Wir haben uns spontan entschieden, dass wir das weglassen, weil wir festgestellt haben, dass wir da ein sehr, sehr schwieriges Thema angefasst haben, wo wir beide auch nicht zum Ende kommen. Also je öfter und je länger ich über das Thema Gottesfurcht nachdenke, ich pflege jetzt inzwischen lieber Ehrfurcht vor Gott zu sagen, das drückt das etwas besser aus, desto tiefer steigt man dort ein. Und ich bin inzwischen eigentlich sogar davon überzeugt, dass es ein ganz, ganz großes christliches oder Geheimnis ist, sich dieser Gottesfurcht zu nähern, dieser Ehrfurcht vor Gott zu nähern, weil das ganz, ganz tief in mir und auch beim Olli und auch in der Bibel kann man es nachlesen, an vielen Stellen schon Menschen verändert hat. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, so eine kleine Diskussion zu führen, genau über dieses Thema. Was hat es mit uns gemacht? Was sehen wir? Und ich muss noch was sagen, ich hatte nach meiner letzten Predigt so ein bisschen das Gefühl, entweder habe ich das, was ich sagen wollte, nicht rübergebracht, oder noch viel schlimmer, ich habe die Gemeinde mit dem, was ich gesagt habe, verschreckt. Wir haben das so ein bisschen an der Resonanz gemerkt. dass viele mit diesem Thema Gottesfurcht nicht so wirklich was anfangen können. Olli, dir ging es wahrscheinlich genauso.
Also, das ist einfach tatsächlich ein spannendes Thema. Und wir hatten dann auch später im Hauskreis ja nochmal drüber gesprochen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, auch bei uns in der Gemeinde, die einfach aus ihrer Sozialisation heraus oder aus ihrer Gemeindeherkunft heraus so geprägt sind, dieses gesetzliche Denken, Gottesfurcht, du musst, und dieser böse strafende Gott, der dann verboten, komm, und wenn du nicht, dann. Und die letzten Jahre haben wir eine starke Theologie der Gnade gehabt, die wir hier auch verkündigt haben. Und die hat ihr Recht. Und das stimmt, Punkt. Geht auch kein Weg dran vorbei. Die Frage ist halt immer, wie kriegt man beides zusammen? Weil die Wahrheit und die Weisheit der Bibel kannst du ja nicht wegmischen. Ne? Und wenn da steht in den Sprüchen, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis, der Anfang der Weisheit, dann steht das da erstmal.
Und ja, aber ich glaube, das Thema, genau das ist das, was mich auch bewegt hat. Das Thema Ehrfurcht vor Gott und Gnade klingt jetzt im ersten Augenblick ja wie ein Widerspruch. Ist es aber nicht.
Genau.
Das ist genau der Punkt. Und das ist das, mir ist bei der Vorbereitung eine Sache eingefallen, die ich vor vielen, vielen Jahren mal gelesen habe, die mich bewegt hat. Und zwar hängt die mit Napoleon zusammen. Und zu Napoleon kam mal eine Frau, deren Sohn zum Tode verurteilt war. Und bat Napoleon um Gnade. Bitte, Napoleon, begnadige meinen Sohn. Napoleon antwortete, dein Sohn hat das nicht verdient. Daraufhin die Frau, Sir, wenn er es verdient hätte, wäre es keine Gnade. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Sie geht zu einem höher gestellten Mann, Napoleon, Kaiser der Franzosen, und bittet um Gnade. Also Gnade kann man sich nicht verdienen, aber hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich es von einem Höhergestellten bekomme. Und deswegen ist aus meiner Sicht Gnade und Ehrfurcht vor Gott kein Widerspruch.
Das meine ich auch.
So? Aber im Hauskreis hatten wir die Diskussion so ein bisschen in die Richtung. Da war so diese Diskussion ganz starr, aber da steht doch eigentlich ein bisschen Widerspruch und da haben wir wirklich auch ein bisschen gekämpft. Ne?
Ja. Also, nee, es ist tatsächlich kein Widerspruch, sondern es ist eine sich ergänzende Geschichte.
Ja.
Also, es gehört einfach zusammen. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich sage, das Thema ist für mich nicht abgeschlossen.
Für mich auch nicht.
Und es hat unheimlich viele Facetten. Ich habe für mich jedoch festgestellt, dass mit dieser für mich tragfähigen Neudefinition zu sagen, es geht in erster Linie darum, die Liebe, die Gott mir bringt, die zu erwidern, dann bin ich genau bei dem A und dem O. Bei dem A, Gott hat mich schon geliebt. Bei dem und tatsächlich, weil wir sind mittendrin in der Frage der Heiligung, und bei dem O, das Omega, das Letzte, das, wo wir irgendwann mal landen werden, das, wo wir irgendwann mal sein werden, wo meine Hoffnung ist, dass ich da irgendwann mal bin, zu sagen, meine Liebe ist so stark, ist so umfassend, ist so allgegenwärtig, und jetzt sagst du eine steile Sache, dass ich Gott ähnlich bin oder fast schon gleich.
Jetzt versuche ich das Ganze mal ein bisschen zu vereinfachen, weil da ist mir heute Morgen auch noch was zugeflogen. Und zwar heute Morgen, als wir kurz vorm Weggehen waren, mit Max. Und da ist mir gekommen, liebender Vater, das war für mich so ein bisschen das Thema. Mein Vater liebt mich, egal was ich tue, egal was ich immer für einen Unfug anstelle. Wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, Vater, ich möchte mit dir reden, dann wird er das, weil er mich liebt, tun. Und das ist für mich auch so ein bisschen dieses Bild. Natürlich ist mein Vater steht über mir, weil er ist älter, zumindest älter. Ja? So. Und ich bringe meinem Vater einen gewissen Respekt entgegen. Ehrfurcht. Ne? So. Und das ist der Punkt. Und wenn ich der Vater oder das Kind, zumindest habe ich das für Max, stelle ich das immer wieder fest. Sein größter Wunsch ist, mit mir viel Zeit zu verbringen. Und das ist jetzt so eine etwas vereinfachte Übertragung dieses Themas: Ich liebe mein Kind, Max. Max liebt mich und wir wollen möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Und das hat auch für mich ganz viel mit Gottesfurcht zu tun. Das ist das, was ich beim letzten Mal auch ein bisschen rüberbringen wollte. Diese gemeinsame Zeit, zwei liebender Menschen, sind wir wieder bei der Liebe, das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Und das hat auch was mit Ehre zu tun. Denn egal, was ich tue, egal, was ich mache, egal, was ich immer erreiche, ich habe es letztendlich Gott zu verdanken. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade, dass ich das sein darf, was es ist. Und das sind so für mich Bilder, die mir durch den Kopf gehen. Und ich stelle dann fest, ich bin auch mit den Gedanken immer noch nicht am Ende. Ne? Das ist, geht dir ja aber genauso. Ne?
Ich denke, das ist tatsächlich so einer dieser Punkte, der mir auch nochmal deutlich geworden ist, bei dieser ganzen Frage, das zusammenzubringen. Ne? Diese Frage Gnade, Gottesfurcht, all diese Dinge aufeinander zu bringen. Wir müssen an vielen Stellen aufhören, die Bibel in Salami-Scheibchenweise zu denken und zu hören und zu verstehen. Sondern es ist eine Gesamtheit. Die Bibel ist Gottes Wort, ist Gottes lebendiges Wort, ist Gottes Gesamtheit. Und wenn das eine darin steht, dann hat das seine Berechtigung und ist das die Wahrheit. Und wenn das andere darin steht, dann ist das auch die Wahrheit. Die Frage ist, wie kriegt man das aufeinandergelegt? Wie kriegt man das zu einer Gesamtgeschichte hin? Und das ist, glaube ich, unsere große Herausforderung, der wir uns als Christen, der wir uns als geliebte Kinder Gottes immer wieder stellen müssen. Nicht Einzeldinge zu denken, sondern die Gesamtheit.
Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, ich glaube, jetzt muss mir erstmal auffallen, weil sonst haben wir nur noch Knoten im Klirren, also genau. Bis zumindest so. Thema ist, denke ich mal, nicht beendet, aber erstmal vorübergehend zur Seite gelegt. Ich denke mal, wir können das jetzt an dieser Stelle so beenden.
Genau. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen. Dieses Lied ist ein Lied, was Albert freigeschrieben hat. Dreimal. Und das macht die ganze Sache noch so ein bisschen rund, glaube ich. Lasst euch einfach drauf ein, auf dieses Lied.